Der Silicon Valley Test. Viele Unternehmer wursteln vor sich hin ohne glasklare Positionierung. Im Silicon Valley kommen Gründer damit nicht durch. Nur wer diese 8 Fragen beantworten kann, hat eine Chance auf Kapital. Würden Sie bestehen? Text Angelika Unger, gelesen von Lisa Büntemeier. Impulse kompakt, Ausgabe 10, Innovation. Erst veröffentlicht in Impulse 7, 2019.
Think big or go home. Großdenken oder nach Hause gehen. Das ist das Motto im Silicon Valley. Hier begann in den 30er Jahren der Siegeszug von Hewlett-Packard in einer Garage. Heute ist das Gebiet zwischen San Francisco und San Jose Heimat einiger der bedeutendsten Technologiefirmen der Welt. Noch immer gilt, wer eine gute Idee, Beharrlichkeit und ein wenig Größenwahn mitbringt, hat die Chance, groß rauszukommen. Davon träumen auch die jungen Unternehmer, die in den Büros des Accelerators Boot Up in Menlo Park an der Welt von morgen arbeiten. An die Wände haben sie Sätze gekritzelt wie »Ich bin bereit, Geschichte zu schreiben« und »Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst«. Boot Up bezeichnet sich selbst als Startup-Ökosystem. Man könnte auch sagen, Boot Up hilft Startups beim Wachsen, vor allem durch Bootcamps, in denen Gründer an ihren Geschäftsmodellen arbeiten und mit Investoren zusammentreffen. Mehr als 130 Startups hat BootUp bisher gefördert und ihnen geholfen, mehr als 400 Millionen Dollar Investorengeld einzusammeln. Eric Mallis leitet das operative Geschäft des Accelerators. Er weiß, wie man eine Idee groß macht. Bei Innovationen reicht es nicht zu sagen, wir machen dasselbe wie alle anderen, aber wir sind günstiger als die Konkurrenz und unser Marketing ist besser, sagt er. Wer Erfolg haben wolle, brauche eine glasklare Strategie und müsse Kunden einen überzeugenden Nutzen versprechen. In Strategie-Workshops hilft Mallis Startups, diese Schlüsselfaktoren für den Erfolg zu finden. Er stellt ihnen dabei 8 Fragen. Wer sich mit ihnen auseinandersetzt, stellt schnell fest, so simpel die Fragen klingen mögen, sie zu beantworten ist harte Arbeit. Doch die lohnt sich. Denn mit den Antworten kann man nicht nur Investoren im Silicon Valley überzeugen. Wer sie für sich formuliert hat, sieht das eigene Geschäft klarer und erkennt mögliche Schwächen. Erstens, welches Problem löse ich? Diese Frage ist der Anfang von allem, sagt Mallis. Ohne Problem gibt es keine Nachfrage. Statt zunächst auf das eigene Produkt oder die Dienstleistung zu blicken, rät er, sich zunächst auf die Herausforderung zu konzentrieren. Wenn die Lösung das Leben der Kunden nicht schöner, besser, einfacher macht, werden Unternehmen keinen Erfolg haben. Zweitens, wie viele Menschen haben das Problem und wie wichtig ist es für sie? Diese Frage hilft, die eigene Zielgruppe zu definieren und die Zahlungsbereitschaft abzuschätzen. Alle Menschen ist keine akzeptable Antwort, stellt Mallis klar. Es ist entscheidend, dass sie den Zielmarkt für ihr Produkt verengen. Zudem sollte man sich überlegen, wo die Zielkunden leben und wie dringend sie das Problem lösen wollen, rät Mallis. Wenn Sie diese Fakten kennen, können Sie abschätzen, wie viel jeder potenzielle Kunde bereit ist, für eine Lösung auszugeben. Anhand dieser Zahlen lasse sich ausrechnen, wie viel Umsatzpotenzial in einem Problem steckt. Stellt sich heraus, dass das Problem nur wenige Menschen betrifft oder nur wenige bereit wären, für eine Lösung zu zahlen, ist die Idee gestorben. Drittens, warum ist das Problem bisher nicht gelöst worden? Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, muss vorab klären, ist das Problem bisher wirklich nicht gelöst worden? Viele Unternehmer, so Mallis, seien so verliebt in ihre eigene Idee, dass sie gar nicht darauf kämen, eine detaillierte Marktanalyse zu machen. Die wissen häufig nicht mal, dass es 100 andere Menschen gibt, die ebenfalls versuchen, das Problem zu lösen oder es womöglich längst gelöst haben. Vielleicht wurde es dank neuer Technologien auch erst jetzt möglich, das Problem zu lösen. Wenn das so ist, haben auch andere Menschen Zugriff auf diese Technologien, gibt Mallis zu bedenken. Bestenfalls wurde das Problem bisher nicht gelöst, weil noch nie jemand darüber nachgedacht hat. Viertens, wie löst mein Produkt das Problem meiner Kunden? Erst mit der 4. Frage lenkt Mallis die Aufmerksamkeit auf das Produkt. Er fragt jedoch nicht, wie es funktioniert, aus gutem Grund. Allzu oft identifizieren Menschen zwar ein relevantes Problem, doch sobald sie über ihr Produkt reden, reden sie nur noch über die coolen Funktionen und darüber, dass es ihr Produkt in verschiedenen Farben und Größen gibt. Dabei gehe schnell der Fokus verloren. Die Frage, ob sich das Problem der Kunden tatsächlich mithilfe des Produkts lösen lasse. Fünftens, welche anderen Lösungen existieren für das Problem und warum sind sie unzureichend? Wer diese Frage beantworten will, muss zum Experten für die eigene Branche werden. Er muss nicht nur die wichtigsten Wettbewerber benennen können, sondern auch ihre Erfolge kennen und wissen, woran sie scheitern. Dieses Wissen lässt sich auch fürs Marketing nutzen, rät Melis. Zeigen Sie Ihren Zielkunden, dass bisher niemand in der Lage war, ihr Problem vernünftig zu lösen. Das macht die Menschen hungrig. Hungrig auf eine Lösung. Sechstens, was ist mein Wettbewerbsvorteil? Frage 6 hängt eng mit Frage 5 zusammen. Hier ist zu klären, warum die eigene Lösung fundamental anders und letztlich besser als die der Wettbewerber ist. Auch diese Antwort lässt sich fürs Marketing einsetzen, so Melis. Erst zeigen Sie, dass alle anderen Lösungen daran versagen, das Problem zu lösen. Aus diesem Vakuum heraus entsteht ein Sog. Ein Sog, der Kunden anzieht. Wenn Sie jetzt eine Lösung präsentieren, werden die Kunden sagen, wow, genau das brauche ich. Siebtens, wie verwandle ich den Nutzen, den ich biete, in Ertrag? Bei dieser Frage geht es darum, wie ein Unternehmen mit einer Idee Geld verdienen will. Verlangt es einen Preis pro Stück? Verkauft es einen Service gegen eine monatliche Gebühr? Oder bietet es Kunden einen Marktplatz an, auf dem es Anbieter und Interessenten zusammenbringt? Melis hält es für essentiell, sich erst mit der Finanzierung zu beschäftigen, wenn die Frage nach dem Nutzen geklärt ist. Menschen lassen sich nicht gern etwas verkaufen. Aber sie sind gern bereit, für einen Nutzen zu zahlen, sagt Melis. Daher muss ihr Bezahlmodell konsistent sein mit dem Nutzen, den sie bieten. Beispielsweise ist niemand bereit, monatlich Miete für eine Zahnbürste zu bezahlen. Bei Software hingegen ist dies inzwischen üblich. Achtens, wie schwierig wäre es für andere, in den nächsten 6 bis 24 Monaten eine ähnlich adäquate Lösung für das Problem anzubieten? Hier steht nicht nur im Fokus, wie schnell die Konkurrenz ein Produkt kopieren kann. Entscheidend ist vielmehr, ob andere zeitnah eine Lösung für das Problem des Kunden anbieten können. Auch wenn diese Lösung vielleicht ganz anders aussieht, wie Melis sagt. Ein Beispiel? Autohäuser verkaufen Autos, Taxiunternehmen transportieren Fahrgäste. Dennoch lösen sie für ihre Kunden dasselbe Problem. Wie gelange ich von A nach B? Können Wettbewerber zeitnah eine ähnlich adäquate Lösung anbieten, droht ein Rennen um Marktanteile. Das drückt auf die Gewinnerwartung.
Mit der richtigen Technik ist jeder kreativ. Nehmen Sie sich Zeit und Raum, befreien Sie sich von alten Vorstellungen. Kreativitätstechniken lassen die Ideen sprudeln. Sie können heute anfangen. Text Anna Wilke. Gelesen von Olivia Samnick und Lisa Büntemeier. Erst veröffentlicht in Impulse 4 2018.
Die Einzelteile für den neuen Bestseller gab es schon in Dieter Wörners Unternehmen. Schrauben, Unterlegscheiben, ein kleines Cuttermesser, Sekundenkleber, Kabelbinder und Schleifpapier. Die Idee daraus, eine Reparaturbox zusammenzustellen, kam dem Team des Modellflugzeugherstellers Multiplex allerdings erst in einem Hotel im Schwarzwald. 2 Tage lang hatten sich einige der 40 Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft verabschiedet, um an neuen Produktideen zu tüfteln. Kollegen aus den Abteilungen Marketing, Vertrieb, Produktion und Entwicklung saßen an einem Tisch. Wörner erinnert sich genau, wie sie vorgingen. Alle Teilnehmer schrieben ihre ersten Ideen auf Karten. Im nächsten Schritt gab jeder seine Karte an den Nachbarn weiter. Kamen den Teammitgliedern beim Lesen der fremden Karten neue Ideen, schrieben sie diese auf eine separate Karte. Anschließend wurden die Karten nochmal weitergereicht. Wer damals die Ursprungsidee für die Reparaturbox aufschrieb, lässt sich heute nicht mehr sagen. Klar ist aber, heute ist die Box eines der meistverkauften Produkte von Multiplex. Wenn unsere Kunden mit den Modellflugzeugen unterwegs sind und eines stürzt ab, haben sie gleich alles Notwendige zusammen. Eigentlich naheliegend, sagt Wörner. Aber wir waren vorher nicht darauf gekommen. Die von Multiplex verwendete Kartenumlauftechnik ist nur eine von hunderten existierenden Kreativtechniken. Was für eine Vielfalt. Bei einigen Methoden wird es laut im Raum, bei anderen ist Sprechen verboten. Manche funktionieren nur im Team, einige auch allein. Sie können Bilder nutzen, Worte clustern und sich ungewöhnliche Fragen stellen. Wer Kreativitätstechniken regelmäßig nutzt, kann ungeahnte Potenziale in seinem Unternehmen freilegen und neue Geschäftsfelder erobern. In den Tech-Firmen des Silicon Valley sind solche Methoden längst Arbeitsalltag. Kreativitätstechniken werden dort in der Ideenphase des Design Thinkings genutzt. Design Thinking ist ein strukturierter Innovationsprozess, der aus den 6 Schritten Verstehen, Beobachten, Standpunkt definieren, Ideen finden, Prototyp entwickeln und testen besteht. Bei Google zum Beispiel bekommen die Mitarbeiter 20% ihrer Arbeitszeit frei, um strukturiert an Ideen zu arbeiten. Das verschafft dem Datenkonzern einen riesigen Vorsprung am Markt. In Deutschland ist ein solches Vorgehen eher unüblich. Viele Unternehmer fokussieren sich auf Alltagsaufgaben und Prozesse. Sie verwenden zu wenig Zeit auf Kreativität und verschenken so Entwicklungs- und Wachstumschancen. Die gute Botschaft: Jeder kann kreativ denken. Kreativität ist eine Art Handwerk, das sich erlernen lässt. Mit den passenden Methoden können auch Sie Denkblockaden aufheben und herkömmliche Sichtweisen verlassen. Eine innovative Idee fällt nicht vom Himmel, sagt Psychologin Nora Corinna Jakob, die zum Thema Kreativitäts- und Innovationsförderung promoviert hat. Geistesblitze unter der Dusche sind das Ergebnis eines Prozesses. Jakob empfiehlt für kreative Prozesse eine anregende Umgebung. Das Team sollte den gewohnten Arbeitsplatz verlassen. Am besten nutzen sie auch keinen anderen grauen Meetingraum, sondern ein ganz anderes Umfeld, sagt die Psychologin. Den Nebenraum eines Cafés zum Beispiel. Modellflugzeugbauer Dieter Wörner wirkt noch heute begeistert, wenn er von der intensiven Zeit fernab seines Unternehmens erzählt. Die Gedanken sind nur so gesprudelt, das war unglaublich. 135 Karten mit Ideen hängen am Ende des Workshops im Schwarzwald an der Pinnwand. Auf einer Karte steht die Reparaturbox. Auf anderen werden Pilotenfiguren oder eine Fernsteuerung mit Touchdisplay vorgeschlagen. Mit kleinen Klebepunkten bewerten alle Mitarbeiter ihre Lieblingsideen. Die 10 vielversprechendsten Vorschläge werden am 2. Workshop-Tag einer Marktanalyse unterzogen. Welcher Aufwand steckt hinter dem neuen Produkt? Was soll es kosten? In welcher Stückzahl könnte es verkauft werden? Am ersten Tag haben wir viel rumgesponnen. Der zweite Tag war der Transpirationsteil, erinnert sich Wörner. Die Fernsteuerung vom Touchdisplay zählt wie die Reparaturbox zu den Lieblingsideen des Teams. Nach rund 2,5 Jahren Entwicklungszeit bringt Multiplex die neue Steuerung auf den Markt. Das war ein unglaublich innovatives Produkt aus Deutschland. Wir waren damit die Ersten, sagt Wörner. Natürlich werden nicht alle der 135 Vorschläge umgesetzt. Manche Ideen stellen sich als viel zu teuer heraus, andere passen nicht zum Unternehmen. So schlug ein Mitarbeiter beispielsweise ein Kampfsystem für Modellflugzeuge vor. Ich bin Antimilitarist, das käme für mich nie in Frage, aber ich fand es entscheidend, dass zunächst alle Ideen erlaubt sind, sagt Wörner. Fein säuberlich hat er die Vorschläge aus dem Workshop in eine Tabelle übertragen. Mehr als 5 Jahre sind die Kreativtage im Schwarzwald inzwischen her. Nach wie vor setzt das Unternehmen Ideen von damals um. Mir ist wichtig, dass die Vorschläge nicht in einer Schublade verschwinden, sagt Wörner. Das wäre total frustrierend für die Mitarbeiter. Bei Multiplex gehören Kreativitätstechniken heute zur Unternehmenskultur. Regelmäßig entwickeln die Mitarbeiter zusammen neue Ideen. Wir wissen jetzt schon, welche Produkte wir 2020 auf den Markt bringen, sagt Wörner. Demnächst ist wieder ein Kreativitätsworkshop geplant. Das Team freut sich darauf. Beim ersten Mal war das noch anders. Etliche Mitarbeiter gingen skeptisch in die Ideenfindung. Das Problem ist, dass viele Menschen glauben, sie sind nicht kreativ, sagt Benno van Ersen, der als Coach Unternehmen in Innovationsprozessen begleitet. Dabei ist Kreativität eine Grundeigenschaft des Gehirns und nicht das Monopol von Designern, Werbern oder Künstlern. Als Kinder waren wir alle kreativ, sagt van Ersen. Viele Menschen verlernen diese Eigenschaft nur im Laufe ihres Lebens. Kein Wunder, in der Schule wird belohnt, wer nicht stört und fleißig ist. Im Studium sind die erfolgreich, die sich anpassen und nicht ablenken lassen. Im Beruf sollen die gleichen Menschen schlagartig kreativ Produktionsinnovationen für ihr Unternehmen entwickeln. Kreativität ist aber kein Lichtschalter, den man einfach an- und ausschalten kann, sagt van Ersen. Wenn Teilnehmer eines Workshops nicht an ihre eigene Kreativität glauben, hilft die beste Technik nichts. Deshalb nutzt der Innovationscoach 2 Methoden, um eingefahrene Glaubenssätze aufzubrechen. Im ersten Schritt erzählt er ein altes orientalisches Märchen vom Schuster und vom König. In der Geschichte stellt der König einen armen Schuster auf die Probe, indem er ihm immer wieder sein Geschäftsmodell verbietet. Doch der Schuster lebt vollkommen im Hier und Jetzt. Dank seiner flexiblen und freien Denkhaltung findet er immer neue unternehmerische Konzepte. Im Anschluss sollen die Zuhörer aufschreiben, was die Geschichte mit Kreativität zu tun hat und sich selbst mit dem Schuster vergleichen. Van Ersen lässt die Teilnehmer so erkennen, dass der Status quo in Frage gestellt werden darf. Im zweiten Schritt versucht der Coach, den sogenannten inneren Sensor abzuschalten. Den stellt er seinen Teilnehmern als kleines Männchen vor, das sie ständig an bestehende Normen erinnert. Der Zensor sei hilfreich, um sich an Gruppenregeln anzupassen und Menschen vor peinlichen Situationen zu bewahren. Wenn es allerdings darum geht, kreativ zu sein, muss auch über Tabugrenzen hinausgedacht werden. Wirklich neue Dinge entstehen oftmals jenseits von alten Regeln, sagt Van Ersten. Sein Tipp, um das zu erreichen? Ein wenig an der Formulierung der Aufgabenstellung drehen. Statt nach einer endgültigen Lösung zu fragen, kann man beispielsweise formulieren, lasst uns Vorideen denken. Mit dem kleinen Präfix vor verändert sich die Erwartungshaltung. Die Leute werden sofort kreativer, weil mehr erlaubt ist, so Van Ersten. Auch halbgare, nicht durchdachte Ideen sind erwünscht. Der Coach betont zudem den Prozesscharakter. Kreativitätstechniken produzieren keine finalen Lösungen. Sie schaffen vielmehr Zwischenergebnisse, die anschließend weiter ausgearbeitet werden müssen. Auch Dirk Brunner weiß, dass vom ersten Kreativmeeting bis zum fertigen Produkt Jahre vergehen können. Brunner ist ein Innovationsjunkie. Mit 8 seiner Erfindungen steht er sogar im Guinness-Buch. Sein letzter Weltrekord, eine 900 Gramm schwere Drohne, stieg in 3,871 Sekunden auf 100 Meter Höhe. Ich setze mir alle paar Jahre das Ziel, eine Technik an ihre Grenzen zu bringen, sagt Brunner. Um neue Ideen zu entwickeln, nutzt er am liebsten die japanische Lotusblütentechnik. Eine Ideenfindungstechnik mit Parallelen zum Mindmapping, mit der strukturiert alle Einzelaspekte eines Problems wahrgenommen werden können. Vor rund 2,5 Jahren trifft sich Brunner mit einem seiner Mitarbeiter im Meetingraum seines Münchner Ingenieurbüros, um an neuen Drohnenideen zu tüfteln. Wenn man eine Kreativitätstechnik anwenden will, ist man besser nicht allein, sagt Brunner. Auch Bewegung ist dem Unternehmer im kreativen Prozess wichtig. Ideen sammelt er daher am liebsten auf einem Flipchart, anstatt sie auf einem Blatt Papier im Sitzen zu notieren. In die Mitte des Flipcharts schreiben die beiden Ingenieure das Kernthema. Neue Motoren haben extrem hohe Beschleunigungswerte. Bisher wird es aber kaum genutzt. Wir haben uns gefragt, was könnte man damit anfangen, erzählt Brunner. Wie Blütenblätter gruppieren sie erst die Ideen und Lösungsansätze um den Kern. Schneller bremsen, Geschwindigkeit hochdrehen, innerhalb einer Umdrehung die Drehzahl ändern. Um jedes Blütenblatt ergeben sich weitere Felder, die mit Unterthemen, Ideen und Assoziationen gefüllt werden. Eigentlich werden bei der Methode immer möglichst 8 Blütenblätter ausgefüllt. Wir nehmen die Technik nicht ganz so streng. Wenn wir auf weniger oder mehr als 8 Themen kommen, ist das auch okay, sagt Brunner. Lange überlegen die beiden hin und her, füllen immer weitere Blütenblätter mit Ideen. Eine Drohne, die besonders leise ist? Oder eine mit Notstopp? Am Ende des Tages steht der Plan. Eine Drohne mit lediglich 2 statt 4 oder 8 Rotorblättern. Brunner ist glücklich. Ich bin Erfinder, das macht mir einfach Spaß, sagt er. Ein paar Wochen später ist das erste Modell gebaut. Bis der neue Duocopter fertig ist, vergehen über 2 Jahre. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Die Drohne mit nur einem Rotorblatt oben und einem unten ist leiser, robuster und günstiger als die Klassiker mit 4 Propellern. Vielleicht springt für Dirk Brunner dabei noch ein 9. Weltrekord heraus. Menschen haben teilweise verrückte Rituale, um Kreativität zu entfalten. Vor allem bei Künstlern lässt sich das beobachten. Friedrich Schiller lagerte faule Äpfel in seiner Schreibtischschublade. Er brauchte nach eigener Aussage den Geruch des Verfalls zum Schreiben. Schriftsteller Franz Kafka turnte nackt bei offenem Fenster. Komponist Ludwig van Beethoven sang die Tonleiter auf und ab, während er sich Wasser über die Hände goss. Eine Zauberformel für gute Ideen gibt es nicht, aber Kreativitätsmethoden helfen, Ideen zu sammeln und sich auf eine Richtung zu konzentrieren. Nicht jede Technik passt zu jedem Team. Kreativitätscoach Benno van Ersten empfiehlt, 2 oder 3 Methoden je eine halbe Stunde auszuprobieren. Es ist entscheidend, dass sich das Team mit der Technik wohlfühlt und ihr vertraut. Angst, Druck und Stress hemmen Kreativität. Lachen hingegen mindert typische Denkblockaden. Kreativitätsforscherin Nora Corinna Jakob hat in ihren Studien herausgefunden, dass sogenannte Inkubationsphasen entscheidend sind für den Erfolg von Kreativitätstechniken. Nach einer ersten Arbeitsphase legt das Team die eigentliche Aufgabe zur Seite und beschäftigt sich mit einfacheren Dingen, wie Musik hören oder einem Waldspaziergang. Man könnte auch zwischen 2 Kreativitätstechniken gemeinsam kochen, sagt Jakob. Durch gezielte Ablenkung hat das Gehirn Zeit zu arbeiten. Unternehmer Frank Duvanel führt in Leipzig einen Reinigungsdienstleister für sterile und staubfreie Räume in der Elektro-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Meine Mitarbeiter haben mich zunächst für einen Spinner gehalten, sagt er. Vor 2 Jahren ließ er in einem Konferenzraum jede Wand in einer anderen Farbe streichen. Grün, rot, gelb und blau leuchten von 4 Seiten. An allen Wänden hängen zudem Pinnwände. In der Mitte ist ein Stehtisch auf Rollen platziert. Ansonsten ist der Raum leer. Als wir unser erstes Meeting hier hatten, wollten noch alle sitzen, erzählt Duvernay. Aber es gibt keine Stühle. Die Mitarbeiter sollen den Freiraum nutzen, um sich zu der Farbe zu drehen, die sie gerade inspiriert. Gehe es um Zahlen und Fakten, orientierten sich die Teammitglieder mehr zu der blauen Wand, sagt Duvernay. Bei emotionalen Themen wirke eher die rote Farbe. Im neuen Meetingraum plant das Team Veranstaltungen wie Expertentage. Früher waren unsere Meetings wie Kaugummi. Welcher Referent, welches Thema, alles schon gehabt, sagt der Unternehmer. Heute benötige das Team statt mehrerer Treffen nur noch ein Meeting, um eine Veranstaltung zu planen. Wir schaffen in 3 Stunden das, wofür wir früher wochenlang rumgeeiert haben. Neben der Inspiration durch die Farben seien dafür auch die fehlenden Sitzgelegenheiten verantwortlich. Statt einer gemütlichen Kaffeerunde entsteht eine effektive Arbeitsatmosphäre. Maya Franke leitet die Branchenzeitschrift bei Proficon und war von der Umgestaltung zunächst nicht begeistert. Ich hatte Angst, dass diese unterschiedlichen Farben einfach zu extrem sind, erinnert sie sich. Inzwischen nutzt sie den Raum gern, wie die meisten Kollegen. Durch die starken Farben ist es viel intuitiver, als wenn wir an unserem normalen Besprechungstisch sitzen. Es geht einfach schneller. Manchmal stellt sich Frank Duvernay auch alleine in den Raum und lässt sich ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Wir haben keine messbaren Ergebnisse zu diesem Raum, aber wir wissen, dass er wirkt. Und darum geht es beim kreativen Denken.
Es folgen 6 Kreativitätstechniken. Kartenumlauftechnik. Personenzahl 5 bis 7 Teilnehmer. Dauer 60 Minuten. Material: Karteikarten, Stifte, Pinnwand und Klebepunkte. Spielregeln: Keine Kritik, nicht sprechen, nicht kommentieren. Zunächst werden alle Fakten sowie die Fragestellung besprochen und an einer Pinnwand für alle gut sichtbar festgehalten. Alle Teilnehmer setzen sich um einen Tisch und erhalten jeweils einen Stapel Karteikarten. Nun schreibt jeder seine ersten Ideen auf die Karteikarten, je eine Idee pro Karte. Nach rund 5 Minuten gibt jeder seine beschriebenen Karten an den Nachbarn auf der linken Seite weiter und erhält im Gegenzug die Karten des rechten Nachbarn. Nun kann sich jeder Teilnehmer von den Ideen der anderen anregen lassen und neue Ideen wiederum auf separate Karten schreiben. Nach Ablauf der nächsten 5 Minuten werden die Karten weitergereicht. Bei 5 Teilnehmern dauert der erste Teil der Aufgabe rund 25 Minuten. Ist der erste Ideenfindungsteil abgeschlossen, werden die Karteikarten thematisch sortiert und Doppelnennungen entfernt. Jeder Teilnehmer erhält nun 3 Klebepunkte und kann damit seine Favoriten auswählen. Die Ideen mit den meisten Punkten werden ausgearbeitet. Die Osborne-Checkliste. Die Osborne-Checkliste eignet sich vor allem, wenn Sie an Ihrem bestehenden Produkt oder Ihrer Dienstleistung etwas verbessern wollen. Sie können die Fragen in beliebiger Reihenfolge ausfüllen, sollten allerdings nichts auslassen. In den scheinbar sinnlosen Fragen steckt das größte Potenzial. Erstens, anders verwenden. Wie könnte man Ihr Produkt anders als gewöhnlich einsetzen? Zweitens, anpassen. Was ähnelt Ihrem Produkt? Was können Sie davon kopieren? Drittens, abwandeln. Welche Merkmale des Produkts könnte man verändern? Farbe, Gewicht, Ton, Geruch, Form? Viertens, vergrößern. Was können Sie dem Produkt hinzufügen? Dicker, schwerer, stärker, häufiger, stabiler? Fünftens, verkleinern. Können Sie Ihr Produkt abschwächen oder verfeinern? Ist etwas daran überflüssig? Sechstens, ersetzen. Können Sie Elemente austauschen? Funktionieren andere Materialien, Zutaten, Orte, Prozesse? Siebtens, umformen. Können Sie die Reihenfolge, das Layout, die Geschwindigkeit oder den Ablauf verändern? Achtens, umkehren. Was ist das Gegenteil Ihres Produkts? Neuntens, kombinieren. Kann Ihr Produkt Teil von etwas Größerem sein? Kann es mit etwas verbunden werden? Zehntens, transformieren. Können Sie Ihr Produkt verzerren, verflüssigen, in ein anderes Medium übertragen? Lotusblütentechnik. Personenzahl 2 bis 8 Teilnehmer. Dauer ab 60 Minuten. Material: Flipchart und farbige Stifte. Spielregeln: versuchen, alle Aspekte eines Problems wahrzunehmen. Die Lotusblütentechnik wurde vom Japaner Yasuo Matsumura entwickelt. Sie bietet sich vor allem an, wenn bestehende Produkte weiterentwickelt werden sollen. Statt einer eingeschränkten Perspektive ermöglicht die Methode einen Rundumblick. Und so geht es. In die Mitte eines Flipcharts wird die Fragestellung geschrieben. Sie bildet das Zentrum der Lotusblüte. In 8 angrenzenden Blütenblättern werden die wichtigsten Komponenten oder Unterthemen des Kernproblems eingetragen. Dabei können Fragen helfen wie: Was sind meine Hauptziele? Welche Probleme sind ungelöst? Wenn meine Herausforderung ein Buch wäre, wie hießen die Kapitel? Jedes der 8 Blütenblätter bildet im nächsten Schritt einen neuen Ausgangspunkt für weitere Blätter. So entstehen 8 Blütenblätter mit jeweils 8 detaillierten Ideen. Optisch erinnert diese Struktur am Ende an eine Lotusblüte. Reizbildmethode. Personenzahl: beliebig viele Teilnehmer. Dauer: 90 Minuten. Material: Reizbilder, Flipchart. Spielregeln: jede Assoziation ist erlaubt. Die Reizbildmethode braucht mehr Zeit als andere Kreativitätstechniken, kann allerdings erstaunliche Ergebnisse erzielen. Der kreative Prozess entsteht durch die Konfrontation mit Bildern, die mit der Fragestellung nicht in Verbindung stehen. Bilder können Sie aus jeder beliebigen Zeitung oder Illustrierten ausschneiden. Die Motive sollten möglichst weit vom Geschäftsfeld entfernt und so unterschiedlich wie möglich sein. Schauen Sie zum Beispiel nach Fotos aus den Bereichen Natur, Kunst oder Sport. Das Team wählt aus dem Bilderstapel spontan ein Foto aus und bekommt anschließend genügend Zeit, um das Bild zu betrachten. Im nächsten Schritt wird das Bild gemeinsam analysiert. Was ist zu sehen? Was löst das Bild aus? Alle wichtigen Eigenschaften, Gestaltungsmerkmale, Gefühle, Gedanken und Erinnerungen werden auf dem Flipchart notiert. Nun wird versucht, aus jeder Assoziation einen Lösungsansatz für die eigentliche Fragestellung zu finden. Die Übertragung klappt vermutlich nicht bei allen Begriffen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. 6 Denkhüte. Personenzahl: 1 bis 10 Teilnehmer. Dauer: ab 60 Minuten. Material: Hüte in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß und Schwarz. Spielregeln: in der Rolle bleiben. Die Methode wurde 1986 von Edward de Bono entwickelt. Um ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, nehmen die Teilnehmer 6 Rollen ein, die durch bunte Hüte repräsentiert werden. Der weiße Hut steht für Neutralität. Der Träger versucht, nüchtern, sachlich und objektiv zu denken. Im Gegensatz dazu steht der rote Hut für Emotionen. Alle Gefühle und Instinkte sind hierbei erlaubt, beispielsweise Angst, Freude, Zweifel, Hoffnung oder Frust. Der schwarze Hut steht für Kritik. Der Träger des schwarzen Huts hinterfragt alles, mahnt zur Vorsicht und versucht, Schwachpunkte zu finden. Der gelbe Hut steht für Optimismus. In dieser Rolle werden Vorteile hervorgehoben und erstrebenswerte Ziele formuliert. Der grüne Hut steht für Kreativität. Es ist die Aufgabe des Trägers, nach Alternativen zu suchen oder auch verrückte oder unrealistische Ideen in den Raum zu werfen. Der blaue Hut steht für Kontrolle. Wer den blauen Hut trägt, soll das große Ganze im Blick behalten. Er kann Teammitglieder um Zusammenfassung, Schlussfolgerung und Entscheidungen bitten. Kopfstandmethode. Personenzahl: 2 bis 99 Teilnehmer. Dauer: unter 60 Minuten. Material: Zettel, Stifte und Pinnwand. Spielregeln: Kritik verboten, Lachen erwünscht. Die Grundidee dieser Technik ist es, das eigentliche Problem auf den Kopf zu stellen. Anstatt zu fragen: Wie verbessern wir unseren Joghurt? Fragen Sie: Wie verschlechtern wir unseren Joghurt? Zunächst hat jedes Teammitglied 10 Minuten Zeit, Antworten auf die umgedrehte Frage aufzuschreiben. Pro Antwort eine Karte. Auch absurde, moralisch inakzeptable oder gesetzeswidrige Antworten sind erlaubt. Beispielsweise Gift in den Joghurt mischen, Obst weglassen, Joghurt mit Sauerkrautgeschmack. Der Vorteil: Es fällt den meisten Menschen leicht, Probleme, Fallen oder erfolglose Maßnahmen zu erkennen. Effektive Lösungen sehen wir häufig nicht auf den ersten Blick. Im zweiten Schritt werden die Karten an der Pinnwand sortiert und vorgelesen. Die absurden Ideen werden wahrscheinlich für einige Lacher sorgen. Anschließend werden die Ideen wieder ins Positive gedreht und dienen als Inspirationsquelle für die Lösung des Problems. Die Methode bindet auch stille Mitarbeiter ein und ist für ungeübte Teams geeignet.
Der Kredit aus dem Netz. Der Fruchtsafthersteller Bäckers Bester finanziert sein Wachstum über Crowdinvesting und macht seine Geldgeber gleichzeitig zu Markenbotschaftern. Ein Modell auch für andere kleine Unternehmen. Text Peter Neitsch und Miriam Abke. Gelesen von Heike Burmeister und Olivia Samnick. Impulse Kompakt, Ausgabe 10, Innovation. Erst veröffentlicht in Impulse 10, 2019. Die Firmenzentrale von Bäckers Bester liegt an einer Autobahnausfahrt der A7, Lütgenrode, niedersächsische Provinz. Der Produzent von Fruchtsäften ist mit Abstand der größte Betrieb in dem 300-Einwohner-Ort. Man kennt sich hier. Trotzdem tat der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Köppel nicht das Naheliegende, als seine Firma 2018 zusätzliche Liquidität benötigte. Der Urenkel der Firmengründerin ging nicht in die nächste Filiale der Volksbank Kassel-Göttingen, um über eine Kreditlinie zu verhandeln. Stattdessen sammelte er im Internet mehr als 1 Million Euro bei privaten Geldgebern ein über eine Crowdinvesting-Plattform. Wir wollten uns von Banken unabhängiger machen, erklärt Köppel den Schritt, aber auch den Marketing-Effekt nutzen. Von Crowdfunding hatte er schon vor einigen Jahren gehört. Sein Interesse war sofort geweckt, allerdings bestand zunächst kein Finanzierungsbedarf. Das änderte sich durch eine schlechte Ernte 2017 und weitere Wachstumspläne. Zusätzliche Lagerbestände sollten aufgebaut werden, um die Produktion abzusichern und die Kosten zu senken. Plötzlich brauchte das Unternehmen frisches Geld. Wir wollten nicht nur aus Marketinggründen einen Kredit aufnehmen, aber 2018 kam beides zusammen. Online von Investoren Geld einwerben, das machen keineswegs nur Startups. Längst haben auch Selbstständige, kleine Handwerksbetriebe und Mittelständler die Schwarmfinanzierung für sich entdeckt, wie Bäckers Bester. Als Firmenchef sollte man Crowdfunding auf jeden Fall ausprobieren, rät Dirk Schierek, Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Für den Professor liegen die Vorteile im Vergleich zum Bankkredit auf der Hand. Die Kreditvergabe geht schneller, sie ist mit weniger Bürokratie verbunden und die Kredite müssen in der Regel nicht extra abgesichert werden, zählt er auf. Unternehmer können sich so ein zweites Standbein für die Finanzierung aufbauen. Oft sei es sogar sinnvoll, bestehende Schulden umzustrukturieren. Eine positive Kredithistorie bei der Crowd helfe bei der Anschlussfinanzierung, wenn die Zeiten weniger gut seien. Doch wie sollen Firmeninhaber dabei vorgehen? Zunächst ist zu klären, welches Schwarmfinanzierungsmodell zum Vorhaben passt. In Frage kommen drei Varianten: Crowdfunding, Crowdlending und Crowdinvesting. Der Klassiker ist das Reward-Based Crowdfunding. Dabei erhält der Nutzer für seine finanzielle Beteiligung eine Gegenleistung, etwa einen Gutschein oder eine andere Form der Anerkennung. Das ist vor allem für junge Unternehmen interessant, die mit dem Geld neue Produkte oder konkrete Projekte finanzieren wollen. Marktführer in Deutschland ist die Plattform Startnext. Den meisten Unternehmern geht es beim Crowdfunding aber um die Finanzierung ihres Kerngeschäfts, erläutert Schierek. Ein Modell Spende gegen Produktversprechen sei da eher uninteressant. Das gilt auch für Bäckers Bester. Die Finanzspritze in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro diente dem Betrieb ausschließlich zur Wachstumsfinanzierung. Dafür eignen sich Kredite von der Crowd, wie sie Portale wie Funding Circle, Lendico oder Finist vermitteln. Im Bereich Crowdlending gibt es etliche Anbieter, die bereits eine gewisse Reife haben, urteilt Schierek. Üblich sind Darlehen mit einer Laufzeit von 6 Monaten bis wenigen Jahren und einer Tilgung am Ende der Laufzeit. Die Aufnahme von Fremdkapital eignet sich gut für etablierte Unternehmen. Für Gründer sind dagegen auch eigenkapitalähnliche Finanzierungsformen spannend, wie sie beim Crowdinvesting vermittelt werden. Allerdings sei der Markt derzeit noch sehr unausgewogen, so Schierek. Das kommt vor allem für Startups in Frage, die schnell wachsen wollen und eventuell noch nicht so kreditwürdig sind. Ein Unternehmer, der Geld von einer Crowd einsammeln will, wird dafür in aller Regel mit einer Plattform zusammenarbeiten. Doch worauf kommt es bei der Wahl des richtigen Anbieters an? Der Markt ist unübersichtlich. Viele Plattformen bieten ausschließlich ein Crowdfunding-Modell an. Manche sind international aufgestellt, andere agieren nur national. Die Anbieter in Deutschland arbeiten eigentlich alle seriös, berichtet Schirek. Betrugsfälle habe es bislang keine gegeben. Doch um ein Investment in einer bestimmten Höhe zu stemmen, muss die Plattform genügend Nutzer haben. Man sollte immer darauf achten, ob es bereits erfolgreiche Finanzierungen gab. Doch selbst dann ist die Auswahl noch groß. Viele Anbieter machen bereits Umsätze im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich. Letztlich muss die Plattform immer zum Unternehmen passen. So haben sich manche auf Freiberufler spezialisiert, andere auf kleinere Betriebe oder Startups. Beckers Bester kooperiert mit der Wiener Crowdinvesting-Plattform Finest. Das Portal vermittelt Kredite an mittelständische Unternehmen. Mit knapp 50 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 120 Mitarbeitern ist auch Beckers Bester klassischer Mittelstand. Wir sind seit mehr als 80 Jahren am Markt, sagt Köppel. Da ist das Vertrauen bei den Nutzern groß, dass es uns auch in 5 Jahren noch gibt. Das Vertrauen der Nutzer ist wichtig, denn die entscheiden bei Finest über die Höhe der Zinsen. Jeder legt mit seinem Kreditangebot fest, welchen Zinssatz er noch akzeptieren würde. Das Unternehmen sieht im Gegenzug, welchen Betrag es für einen bestimmten Zins bekommt. Wir sind beim ersten Mal bewusst mit 5% eingestiegen und haben auf weitere 100.000 Euro verzichtet, erklärt Köppel. Ein guter Deal. Bei der Bank müsste er für ein vergleichbares Nachrangdarlehen sicher rund 9% zahlen, schätzt der Inhaber. Doch nicht nur die Kreditnehmer, auch die Kreditgeber unterscheiden sich von Plattform zu Plattform. So kooperieren einige Anbieter mit institutionellen Investoren, andere setzen ganz auf Kleinanleger. Für die schnelle Refinanzierung braucht es eine kleine, erfahrene Crowd, sagt Schirek. Er empfiehlt 15 bis 20 Investoren, die rasch größere Tranchen überweisen können. Wenn ein Betrieb nur 200.000 Euro braucht, sollte die Stückelung nicht zu kleinteilig sein. Wenn es allerdings auch ums Marketing gehe, sei das etwas völlig anderes. Dann sind Kleinanleger natürlich eine attraktive Zielgruppe. Bei Beckers Bester investieren viele der rund 250 Anleger 1.000 bis 2.000 Euro. Die durchschnittlich investierte Summe lag bei 4.500 Euro. Wer sind die Geldgeber? Diese Frage spielt auch für die aufsichtsrechtliche Einordnung eine Rolle. Denn wenn es sich um Privatpersonen handelt, greift das Kleinanlegerschutzgesetz. Auch meine Eltern haben in das Unternehmen investiert, erzählt Sebastian Köppel. Sie haben gesagt, wenn wir nicht an unseren Sohn glauben, wer soll es dann tun? Als Kleinanleger durften sie allerdings nicht mehr als 10.000 Euro beisteuern. Für institutionelle Investoren gilt diese Obergrenze nicht. Das Vermögensanlagengesetz regelt zudem, wann ein Vorhaben unter die Prospektpflicht fällt. Der Prospekt ist das wichtigste Dokument für den Investor, erklärt Dominika Kula, Sprecherin der Aufsichtsbehörde BaFin. Er muss gesetzlich vorgeschriebene Mindestinformationen enthalten über das Unternehmen und die Geldanlage. Normalerweise ist ein Prospekt bereits Pflicht, wenn mehr als 100.000 Euro von einer größeren Gruppe Investoren eingesammelt werden. Beim Crowdfunding macht das Gesetz allerdings eine Ausnahme. Unternehmen können bis zu 2,5 Millionen Euro ohne Prospekt einwerben. Trotzdem kann es sein, dass das Crowdfunding bestimmte Erlaubnispflichten berührt. Das ist etwa der Fall, wenn dabei eine Finanzdienstleistung erbracht wird. Die konkreten Anforderungen müssen in jedem Einzelfall geprüft werden, sagt Kula. Firmenchefs rät sie, sich im Vorfeld von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten zu lassen oder die BaFin um eine Einschätzung zu bitten. Die Auskunft der BaFin ist kostenlos, allerdings dauert sie deutlich länger als der Gang zum Anwalt. Die BaFin prüft rund 4 bis 6 Wochen, berichtet Köppel. Dafür musste er eine detaillierte Beschreibung des Projekts vorlegen, einschließlich aller Verträge und Unterlagen. Insgesamt meldete er in 2 Tranchen ein Kreditvolumen von insgesamt 1,4 Millionen Euro an. Auch wenn die Finanzierung bei Beckers Bester problemlos über die Bühne ging, warnt Köppel vor leichtfertigen Fehlern. Man sollte sich klarmachen, dass man durch das Crowdfunding sehr viel stärker im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Geschäftsführer rät deshalb dazu, im Vorfeld die Bewertungen aller bekannten Auskunfteien einzuholen. Er selbst hatte ein negatives Rating der Agentur Griff Bürgel übersehen, das von der Presse aufgegriffen wurde. Der Grund: eine nicht bezahlte Rechnung, die durch den Umzug der Muttergesellschaft verloren ging. Das war uns durch die Lappen gegangen. Dem Unternehmen bescherte dies zunächst einen Schufa-Eintrag und dann das schlechte Rating. Das war natürlich negative PR, sagt Köppel, der in der Folge auf einige Geschäftspartner zugehen musste, um klarzustellen, bei uns gibt es keine Bonitätsprobleme. Ein vergleichsweise harmloses Problem, doch auch ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten lassen sich nicht länger im stillen Kämmerlein verhandeln. Schlechte Nachrichten fallen nicht mehr unter das Bankgeheimnis, warnt Schierek. Das gelte auch für den Fall, dass kein Kredit zustande komme. Wenn die Finanzierung scheitert, dann sieht das jeder. Ohnehin sei Crowdfunding keine Lösung, wenn ein Unternehmen keinen Bankkredit bekomme. Crowdfunding beschafft nicht nur zusätzliche Mittel, es trägt auch zur Markenbildung bei. Welcher Aufwand dafür nötig ist, hängt aber stark von der Plattform ab. Wird das Vorhaben dort professionell beworben oder muss der Unternehmer das selbst tun? Wer auf einen Marketing-Effekt hofft, sollte das Crowdfunding immer auch medial und in den sozialen Netzwerken begleiten, empfiehlt Schierek. Bei Bäckers Bester können sich die Anleger ihre Zinsen auch für den Webshop gutschreiben lassen. Sie bekommen dann sogar 7,5% statt der üblichen 5%. Ich habe dieses Gutscheinmodell am Anfang noch belächelt, gibt Köppel zu. Wer will sich schon so viel Saft nach Hause schicken lassen? Doch tatsächlich kam das Angebot an. Jeder 12. Kleinanleger nutzte diese Möglichkeit. Für Köppel eine einmalige Chance, aus Investoren echte Markenbotschafter zu machen. Auf eine groß angelegte Kampagne verzichtete der Inhaber dennoch. Er wollte keine Kunden zu Geschäften verleiten, die sie sonst nicht machen würden. Schließlich ist Crowdinvesting für die Anleger immer auch ein Risiko. Stattdessen setzte der Firmenchef auf größtmögliche Offenheit. Mail-Anfragen habe ich immer persönlich beantwortet, erzählt er, insgesamt etwa 150. Für Bäckers Bester hat sich das bereits gelohnt. Das Crowdfunding hat uns bekannter gemacht und es hat auch diesen gewissen alternativen Touch, sagt Köppel. Das passt zum Image, das sich der Geschäftsführer für seine Firma wünscht. Offenheit für Neues statt starrer Strukturen. Ich sage immer, wir sind ein Start-up in der 4. Generation. Auch wenn einige Bereichsleiter zunächst Bedenken hatten, kommt das auch im Team gut an. Am Ende waren alle stolz, dass so viele Menschen in unser Unternehmen investieren wollten.
Es folgt eine Erklärung der drei Crowdfunding-Modelle: Crowdfunding, Crowdinvesting und Crowdlending. Alles von der Crowd. Kredite, Investitionen, Gutscheine. Die Crowdfunding-Modelle der Anbieter unterscheiden sich teils erheblich. Ein Überblick. Erstens Crowdfunding. Im weiteren Sinne versteht man unter Crowdfunding das Einwerben von Geldern im Internet zur Finanzierung eines Projekts. Im engeren Sinne meint der Begriff die Variante des Reward-Based Crowdfunding. Dabei bekommen Geldgeber statt einer Beteiligung an der Firma eine Belohnung, meist eine Ware oder Dienstleistung, etwa eine DVD von dem so finanzierten Film. Diese Form der Schwarmfinanzierung eignet sich etwa für ethische und ökologische Projekte oder wenn es bereits eine feste Community gibt. Zweitens, Crowdinvesting. Viele Geldgeber steuern einen kleinen Beitrag zur Finanzierung bei. Das ist die Idee beim Crowdinvesting, auch Equity-Based Crowdfunding genannt. Die Geldgeber stellen der Firma dabei Eigenkapital zur Verfügung und erwerben im Gegenzug Anteile an der Firma. Meist handelt es sich dabei um intermediäres Kapital, etwa in Form von Genussrechten. Das bedeutet, die Investoren werden am Firmengewinn beteiligt, haben aber keine Mitspracherechte. Im Erfolgsfall bekommen sie ihr Geld mit einer Rendite zurück. Vor allem Startups nutzen Crowdinvesting, um sich so zu finanzieren. Drittens, Crowdlending. Einige Plattformen vermitteln Kredite über Lending-Based Crowdfunding. Die Gesamtsumme wird beim Crowdlending in viele Einzelkredite aufgeteilt und an die Nutzer der Portale weitergereicht. Die Anleger erhalten dabei einen festen Zinssatz. Der Kredit wird über eine vorher festgelegte Laufzeit abbezahlt. Crowdlending ist auch für etablierte Unternehmen eine spannende Alternative zum klassischen Bankkredit.
Nur mal kurz die Welt retten. Sie retten Lebensmittel, bauen ein wetterfestes Cargo-Bike, kämpfen gegen Plastik oder helfen mit einem Thermostat beim Energiesparen. 6 grüne Geschäftsideen im Schnellcheck. Text Christa Roth und Anna Wilke, gelesen von Eva Weikert. Impulse kompakt, Ausgabe 10, Innovation. Erst veröffentlicht in Impulse 11, 2019.
Erste Idee, das Hightech-Cargo-Bike. Lebenswerte Innenstädte und Klimaschutz, diese Themen dominieren nicht nur die Schlagzeilen, sondern inspirieren Leute wie Beris Seelbach zu neuen Produktideen. Elektroautos sind besser als Dieselfahrzeuge, aber für städtischen Verkehr genauso ungeeignet, findet der Unternehmer. Sie brauchen viel Platz und eine Ladeinfrastruktur, sind teuer, aber nicht emissionsfrei. Kurier- und Paketlieferdienste nutzen zwar Elektrofahrräder, als Transportmittel oder bei schlechtem Wetter überwiegen jedoch deren Nachteile. Ein wetterfestes Fahrzeughybrid, dachten Seelbach und seine Mitstreiter, könnte die Flexibilität eines Rads mit der Ladekapazität eines Lieferwagens verbinden und so den Güterverkehr revolutionieren. Das Potenzial. Immer mehr Online-Bestellungen und der Wunsch nach einem kleineren ökologischen Fußabdruck passen nur bedingt zusammen. Eine neue Fahrzeugkategorie namens Ono zeigt, wie sich der Widerspruch auflösen lässt. Das dreirädrige Lastenrad verfügt über einen 2 Kubikmeter großen, abnehmbaren Container, der mit bis zu 300 Kilo beladen werden kann und nicht breiter ist als die meisten Radwege. Ein Führerschein braucht es für das Ono-Bike, das 25 km/h fahren kann, nicht. Das löst die größten Probleme von Zustellfirmen, Staus und Fahrermangel. Das Geschäftsmodell. Zunächst wollen die Gründer das Lastenrad im B2B-Segment positionieren und sich vor allem auf den Paketmarkt fokussieren. Langfristig soll das E-Bike auch für Privatkunden zugänglich sein oder für andere Zwecke herhalten, etwa als Taxi oder zur Stadtreinigung. Die Preise sind noch nicht festgelegt. Sicher ist nur, dass der Preis unter den Kosten liegen soll, die Logistikfirmen heute für LKWs ausgeben. Das Team. Geschäftsführer Beres Seelbach und Philipp Kahle, technischer Leiter und Fahrzeugingenieur, waren bereits Kollegen in Seelbachs erstem Elektromobilitätsbetrieb. Murat Günak sorgt als ehemaliger Designer bei Mercedes und VW dafür, dass neben Technik und Nachfrage auch das Aussehen stimmt. Das Unternehmen beschäftigt 14 Festangestellte. Erste Erfolge. Seit Sommer 2019 ist in Berlin-Prenzlauer Berg mit Hermes ein etabliertes Logistikunternehmen Teil eines Pilotprojekts. In Kreuzberg und Treptow hat sich das Start-up Leafery für die Pilotphase angeboten. Die Finanzierung. Bereits 2016 hatte ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg die Firma Ono bei der Entwicklung unterstützt. 2019 kamen von 311 Investoren über 365.000 Euro an Crowdfunding zusammen, erneut von VW und der Stadt Wolfsburg sowie der Leipziger Goldsan Holding, die auch als Mentoren fungieren. Zweite Idee: Die cleveren Thermostate. Während die meisten Menschen den Energieverbrauch in ihren eigenen vier Wänden im Blick behalten, ist das in Büroräumen oft anders. Dort verschwenden Angestellte häufig unbewusst viel Energie, indem sie die Heizung während der Nacht oder im Urlaub laufen lassen. Rund 80% der Zeit werden Büroräume nicht genutzt, aber meist durchgehend beheizt, sagt Unternehmensgründer Christoph Berger. Das Startup Vilisto hat ein selbstlernendes System zur Heizungssteuerung für Bürogebäude entwickelt. Über Sensoren erkennt das System Bewegung, Licht und Schall im Raum und leitet daraus ab, wann und wie der Raum genutzt wird. Entsprechend regelt es die Temperatur. Das System merkt sich die Daten und erstellt daraus einen dynamischen Kalender, erklärt Berger. Außerdem erfasst der Thermostat die aktuelle Wetterlage und passt sich an. Ist es draußen kalt, springt die Heizung an. Das Potenzial. Da die Arbeitgeber die Kosten der Energieverschwendung tragen müssen, haben sie ein großes Interesse daran, diese zu minimieren. Insgesamt ließen sich durch den smarten Thermostaten rund 30% Energie einsparen. Vilisto richtet sich mit seinem Angebot an alle Inhaber von Büros und Verwaltungsgebäuden in Deutschland und Europa. In Europa sind mindestens 70 Millionen Heizkörper für uns relevant, sagt Berger. Das Geschäftsmodell. Die Thermostate verkauft Vilisto direkt an seine Unternehmenskunden. Ein Gerät kostet aktuell 130 Euro. Zudem zahlen die Kunden eine monatliche Gebühr für Kundenservice und Wartung von 50 Cent pro Heizkörper. Das Team. Christoph Berger, Lasse Steenken und Christian Brase sind das Gründungstrio von Vilisto. Während sich Steenken vor allem mit der technischen Entwicklung beschäftigt, ist Volkswirt Christian Brase für den Vertrieb zuständig. Ich kümmere mich um Business Development, Finanzen und Personal, sagt Berger. Insgesamt besteht das Team aus 14 Köpfen. Erste Erfolge. Bis Sommer 2019 konnte das Start-up sowohl DAX-Konzerne und Mittelständler als auch öffentliche Auftraggeber wie das Land Berlin von seinem selbstlernenden System überzeugen. Die Zahl der verkauften Thermostate ist aktuell vierstellig. Unser Plan ist es, das über den nächsten Winter zu verzehnfachen, erklärt Christoph Berger. Die Finanzierung. Gestartet ist das Start-up 2016 mit einem Exist-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Seitdem hat Willisto die vierte Finanzierungsrunde hinter sich. Der Investor Kick Inno Energy ist seit der ersten Runde mit dabei. Dritte Idee. Das Ökoplastik. Seit 10 Jahren versuchen Katja Severs und ihr Ehemann Sven, auf Plastik zu verzichten. Das ist bis heute ein fast unmögliches Unterfangen, sagt die Gründerin der Firma Super 7. Die beiden Industriedesigner beschließen, eine eigene Lösung muss her. Also entwickeln sie zusammen mit Hannes Füting kompostierbare Folienverpackungen aus Zellulose und anderen natürlichen Rohstoffen. Das Potenzial. Das Marktvolumen für Verpackungen in Europa liegt aktuell bei rund 15 Milliarden Euro im Jahr. Davon bestehen, je nach Quelle der Schätzung, 0,5 bis 1,5% vollständig oder zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch gesetzliche Änderungen könnte das Nischenprodukt jedoch schnell an Bedeutung gewinnen. Das Geschäftsmodell. Bisher richtet sich Super 7 an Unternehmen, die Verpackungsmaterial für ihre Produkte benötigen. Besonders die großen Unternehmen seien aber sehr preissensibel. Die kompostierbaren Verpackungen von Super 7 sind 3 bis 4 Mal teurer als die Plastikkonkurrenz. Aktuelle Kunden sind daher vor allem Überzeugungstäter, wie Severs sie nennt, also beispielsweise Unternehmen, die bereits nachhaltige Produkte herstellen. In Zukunft will sich das Unternehmen über den Handel an Privatkunden richten. Das Team. Die drei Gründer starteten ihr Unternehmen im eigenen Wohnzimmer. Mit wachsender Teamgröße wurde es zwischen Sofa und Couchtisch jedoch schnell zu eng. 2019 zog die Firma in das erste richtige Büro in Börnsen im Hamburger Umland. Inzwischen ist das Super 7-Team auf 8 Vollzeitangestellte, einen Minijobber und 7 freie Mitarbeiter angewachsen. Erste Erfolge. Die Verpackungen aus Zellulose sind von Plastikverpackungen optisch nicht zu unterscheiden und fühlen sich genauso an. Kleber und Druckfarbe sind kompostierbar. 2018 gewann Super 7 dafür den Publikums-Award beim Gründerpreis der KfW. Die Finanzierung. Mit einem Kredit der Hausbank über 250.000 Euro startete das Team im Jahr 2017. Vierte Idee. Der Reste-Rettermarkt. Lebensmittel verwenden statt verschwenden. Sirplus holt seit 2017 ab, was Organisationen wie die Tafeln nicht annehmen, weil sie die Kühlkette nicht aufrechterhalten oder die enormen Mengen nicht verwenden können. Darüber hinaus gibt es Vorträge über nachhaltige Lebensstile, um enkeltauglicher zu leben, sagt Gründer Raphael Fellmer. Die Leute sollen stolze Retter sein. Deshalb wollen wir nach Vegan, Bio und Fairtrade jetzt gerettet etablieren. Das Potenzial. Mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland verschwendet, erklärt Fellmer. Die Tafeln retten knapp 300.000 Tonnen pro Jahr. Wir gehen also davon aus, dass mehrere Millionen für uns noch rettbar wären. Die Ware kommt teilweise von Großhändlern aus Lagern, aber auch von Produzenten direkt, von Logistikern und Zwischenhändlern. Insgesamt 600 Partner sind an Bord. Diese können ihre Abfallkosten reduzieren, indem sie sich von überschüssiger Ware trennen. Was nicht bei Sirplus verkauft wird, kommt zu Foodsharing, Fellmers vorheriger Gründung. Das Geschäftsmodell. Überschüssige und abgelaufene Lebensmittel werden in den 3 Berliner Rettermärkten und als Retterboxen bundesweit via Onlineshop verkauft. Insgesamt bietet das Startup Sirplus mehr als 300 verschiedene Produkte zu reduzierten Preisen an. Das Team: 70 Retter, darunter Lebensmittelhygieniker, 8 Geflüchtete, die sich in der Ausbildung befinden, Praktikanten, Absolventen eines freiwilligen ökologischen Jahres, Werkstudenten sowie Vollzeit- und Teilzeitkräfte. Erste Erfolge: Jeden Tag kaufen über 1200 Kunden in den Märkten ein. 2019 sollen noch 2 weitere Filialen in Berlin eröffnen. Neben Lebensmitteln von Metro und Real gibt es Unterstützung durch ausrangierte Einkaufswagen von der Bio-Company und dergleichen mehr. Außerdem darf sich Sirplus über den Next Economy Award und über den Preis »Zu gut für die Tonne« vom Bundesministerium für Landwirtschaft freuen. Die Finanzierung: Die Filialen von Sirplus sind selbsttragend. Jetzt wollen die Köpfe um Velma via Crowdfunding ein Franchise-Konzept auf den Weg bringen, damit auch Menschen in anderen Städten in Deutschland und Europa Rettermärkte eröffnen können. Das erste Funding-Ziel ihrer Start-Next-Kampagne von 75.000 Euro hat Sirplus mit Hilfe von 2006 Unterstützerinnen und Unterstützern bereits erreicht. Jetzt gilt es, einen Franchise-Experten einzustellen und die Lager- und Logistikkapazitäten auszubauen. Fünfte Idee: Die luftisolierte Schaltanlage. SF6 ist 23.000 Mal schädlicher für die Ozonschicht als CO2, extrem langlebig und nicht zu entsorgen. Anstatt dieses sehr verbreitete Treibhausgas zum Isolieren von Stromkreisen zu verwenden, nutzt das Nuventura-Team normale Luft in seiner patentierten Schaltanlage für den gewerblichen Einsatz im Mittelspannungsbereich. Dazu hat Gründer Manshunath Ramesh die Schaltanlage so umgebaut, dass sie ohne Leistungseinbußen mit trockener Luft funktioniert. Das Potenzial: Die Technologie kann langfristig Emissionen in der Größenordnung von 100 Millionen Autos einsparen, sind Ramesh und seine Kollegen überzeugt. Anstatt ganze Schaltanlagen bei Störmeldungen auszutauschen, lässt sich der mit Luft gefüllte Apparat außerdem öffnen und reparieren, falls nötig. Die Vorzüge von SF6-basierten Anlagen bleiben bestehen und können sogar ausgebaut werden. Performance-Daten können mithilfe von einem integrierten Sensorsystem während der Laufzeit erfasst werden, weil die Anlagen nicht mehr hermetisch verschlossen sein müssen. Bereits 2014 hat die EU den Gebrauch von SF6 verboten, mit Ausnahme in der Stromindustrie, mangels Alternative. Jetzt wird über ein grundsätzliches Verbot diskutiert. Das Geschäftsmodell: Die Köpfe von Nuventura konzipieren und designen Schaltanlagen, die eine Partnerfirma baut. Bevor Nuventura jedoch auf den Markt kommt, muss die aktuell laufende Pilotphase mit dem Energieversorger Westnetz Energy noch abgeschlossen werden. Danach steht ein Pilotprojekt mit Agile, dem Innovation Hub und Seed Investor von E.ON, an. Das Team: Gründer Manshunath Ramesh aus Indien ist Elektroingenieur mit 10 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung und Urheber etlicher Patente in diesem Technologiebereich. Fabian Lemke ist Nuklearingenieur und hat in Verhaltensökonomie promoviert. Er sammelte 5 Jahre Erfahrung bei McKinsey, bevor er das Unternehmen Sanovi gründete und 3 Jahre lang leitete. Nikolaus Thomale ist Jurist und steht in Sachen Recht und Finanzierung Rede und Antwort. Insgesamt arbeiten 10 Mitarbeiter für Nuventura. Erste Erfolge: Nuventura ist Teil des erfolgreichen EIT Climate Kick Dach Accelerator Programms und damit Teil eines innovativen Netzwerks in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 2018 wurde das Startup der globale Gewinner der Cleantech Open und erhielt den Start Green Award, der für das Vernetzungsportal der grünen Gründerszene in Deutschland steht. Die Finanzierung: Einen Preis für die Schaltanlage gibt es noch nicht. Sicher ist aber, dass trockene Luft billiger zu haben sein wird als das synthetisch hergestellte SF6. Die Technologie adressiert einen Markt von 11,1 Milliarden Euro, der mit einer 2-stelligen Wachstumsrate bis 2024 absehbar weiter wachsen wird. Sechste Idee: Aus alt, mach neu. Als Peter Windischhofer über eine Kleinanzeige ein gebrauchtes Smartphone kauft und es nach wenigen Wochen kaputt geht, muss er den Schaden selbst bezahlen. Auf privat verkaufte Geräte gibt es schließlich keine Garantie. Gelohnt hat es sich trotzdem, war doch eine Geschäftsidee geboren. Refurbed, eine Online-Plattform für vollständig erneuerte Elektronikprodukte. Das Potenzial. Während nachhaltige Produkte normalerweise teurer sind als die konventionelle Konkurrenz, ist es bei generalüberholten Produkten andersherum. Ein Apple iPhone 8 kostet auf der Plattform 399 statt 679 Euro. Dazu haben die erneuerten Produkte eine 60-80% geringere Umweltbelastung als gleichwertige Neugeräte. Laut einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsportals Verivox können sich 2/3 der Befragten grundsätzlich vorstellen, ein erneuertes Smartphone zu kaufen, um die Umwelt zu schonen. Das Geschäftsmodell. Refurbed ist ein Marktplatz, auf dem Händler ihre vollständig erneuerten Elektronikgeräte anbieten können. Das Startup muss selbst keine Handys oder Tablets kaufen und reparieren. Für jedes verkaufte Gerät bekommt Refurb zwischen 7-10% des Verkaufspreises. Um eine ausreichende Qualität zu gewährleisten, arbeitet das Startup nur mit professionellen Unternehmen zusammen. Wir können es uns qualitativ nicht leisten, den Handyladen am Hauptbahnhof als Verkäufer auf der Plattform zu haben, erklärt Gründer Kilian Kaminski. Insgesamt sind über 60 Händler auf der Plattform vertreten. Das Team. 2017 gründeten Jürgen Riedel, Peter Windischhofer und Kilian Kaminski in Wien das Unternehmen. Riedel ist für die technische Leitung und Entwicklung zuständig. Windischhofer arbeitete vorher bei McKinsey und kümmert sich um die Strategie, Marketing und Finanzen. Kaminski ist für die Händlerbetreuung, Kundenservice und Personal verantwortlich. Erste Erfolge. Zwischen Firmengründung und dem Start der Plattform vergingen gerade einmal 2 Wochen. Ein Monat nach der Gründung wurden schon die ersten Produkte verkauft, erzählt Kaminski. Seitdem hat das Unternehmen rund 70.000 Kunden gewonnen. Wir wachsen zudem jeden Monat zwischen 10-20%, sagt der Refurbed-Gründer. Anfang 2019 wählte das Wirtschaftsmagazin Forbes die beiden Gründer Kilian Kaminski und Peter Windischhofer zu den 30 Under 30 Europe. Damit werden jedes Jahr die einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 ausgezeichnet. Die Finanzierung. Los ging es mit den Ersparnissen der Gründer. Dann sorgte das Programm Jumpstart vom Austria Wirtschaftsservice für eine Finanzierung der ersten Monate. In der österreichischen Gründerfernsehshow 2 Minuten 2 Millionen holte sich das Refurb-Team 500.000 Euro für die Geschäftsidee.